Ja, auch von mir ganz persönlich herzlich willkommen. Schön, dass ihr, dass du, dass jeder Einzelne da ist. Und ich habe das Thema heute Déjà-vu genannt. Keine Angst, ich kann kein Französisch, aber schon mal gesehen, heißt das wörtlich. Und wir sehen ja mit dem Herzen. Also kann man sagen, schon mal was von gehört, schon mal erlebt, schon mal bekannt gewesen. Ich bin auf dieses Thema gekommen. Ich habe nachgedacht, wie bin denn ich im Glauben gewachsen? In der Adventszeit 1998 bin ich zum lebendigen Glauben an den dreieinen Gott gekommen. Der liebende Gott, der war immer die Nummer eins in meinem Leben. Aber Jesus Christus, da war ich dann sehr vorsichtig und den habe ich dann in der Adventszeit ganz bewusst angebetet und bin dadurch durch die dritte Form, durch seinen Heiligen Geist erweckt und berührt worden. Und dann fing ich an, in der Bibel zu lesen. Und dann hat man mir am Büchertisch der damaligen Gemeinde geraten, kauf dir mal eine Lutherbibel. Luther ist ein deutscher Übersetzer, da können wir alles was mit anfangen. Und dann war der Rat, nimm mal die hier, da sind auch die Apokryphen drin. Was ist das, noch nie gehört. Da bekam ich so eine bisschen Aufklärung. Und dann habe ich ein paar Abende, so eine halbe, dreiviertel Stunde kreuz und quer gelesen. Und dabei habe ich Déjà-vu erfahren. Ich habe im Neuen Testament gelesen. Und dann waren dort immer welche, ich habe das mal mitgebracht, ist vielleicht sogar ein bisschen klein für euch, ach, das ist ja schade. Hier unten, das kann ich nicht mal lesen, da steht drin, die Verse 55b und 56a finden sich erst in späteren Übersetzungen. Und dann steht hier oben das drin, was du gesagt hast, es wurden 72 ausgesendet. Hier steht es drin, andere Spätschriften geben 72 Jünger an. Jesus hat 70 ausgesendet und das ist auch die Überschrift, die Aussendung der 70. Fakt ist aber, egal ob 70 oder 72, er hat sie immer zu zweit ausgesendet. Und das war ganz wichtig im Judentum, zwei Männer, die sich gegenseitig bezeugen, das ist dann amtlich bestätigt. Das ist wie der Stempel vom Bürgermeister. Und da sind dann auch andere Notizen noch damit drunter. Hier kannst du im ersten Königsbuch, wir brauchen einen neuen Beamer zur Zeit, im ersten Königsbuch etwas finden. Und ich selber habe auch noch im ersten Königsbuch was anderes dazu geschrieben. Ich habe also auch Notizen mit reingemacht. Und das ist dann, ich will mal einen Apothekerbegriff bringen, für mich ein Tectus Receptus, ein zusammengeführter Text, wie unsere Hände beim Beten ineinandergreifende Finger darstellen. Und das war für mich so interessant. Und da habe ich Altes und Neues Testament verglichen und dann hatte ich eben immer wieder Déjà-vu, das hast du doch schon mal gelesen. Und so ist der liebende Gott. Er gibt schon 1000 und mehr Jahre vor seinem Sohn Christus Hinweise, wir können etwas erkennen. Wir sollten lesen. Und auch wenn wir da unten irgendwo einen kleinen Hinweis finden, mach das mal selber. Nicht jedes Mal, aber mach das mal ganz spontan und im Gebet vorher, Herr, ich will jetzt kreuz und quer lesen. Du hast mehr zu sagen als nur dieser eine Text. Da kommt mehr bei euch. Jesus spricht, ich und der Vater sind eins. Kennen wir alle. Und das war dann für mich der Aha-Moment, als ich das selber gelesen habe. Ach, Gott als Vater, ja, okay. Aber Jesus ist auch mein Vater. Die sind eins. Oh, geil. Aber es fängt ja schon viel früher an. etwa 700 Jahre, bevor Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins, hat Gott schon gesagt, ich bin der Herr und außer mir ist kein Retter. Und da sind zwei Kuriositäten drin in dem von Jesaja aufgeschriebenen, einmal ich bin, Wiederholung, das hatte ich schon mal gesagt, wenn was wiederholt wird im jüdischen Prosa, dann ist das, pass auf, das ist wichtig, was ich dir jetzt sage. Wir pochen mit dem Finger auf den Pult, dort wird es doppelt gesprochen. Und außer mir ist kein Retter. Da steht nicht, außer mir ist kein Gott, außer mir ist kein Elohim. Dort steht das Wort für Retter. Und Jesus ist ja unser Retter. Und wenn wir das sehen, dieses Kreuz ist leer, die Rettung ist vollbracht. Jesus hängt nicht mehr dort. Und das finde ich so interessant, dass egal welche Kirchengebäude es sind, ganz oben ein leeres Kreuz ist. Das ist die tatsächliche Botschaft. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Ja, und außer mir ist kein Retter, hat Gott gesagt. Und jetzt will ich einfach diesen Text ganz technisch mit euch durchgehen, den wir gelesen bekommen haben. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus. Bethphage heißt Dorf der unreifen Feigen. Wahrscheinlich war das auf der Nordseite, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich mache mir meine persönlichen Gedanken, auf der Nordseite vom Ölberg, sodass dort recht wenige Sonnenstunden waren, sodass die Feigen spät gereift sind. Und deswegen hat das Dorf eben diesen Namen gekriegt. Warum wird ein Ort wasserlos heißen? Na, machen wir uns Gedanken. Alles sowas war früher dann Grund, den Ort so zu benennen. Der Ölberg, der taucht bei Sacharja schon auf. 500 vor Christus. Sie sind also zurück aus dem Babylonischen Reich und Sacharja ist einer der neueren, der kleineren Propheten. Der schreibt etwas auf, was Gott ihm sagt. Und ich sag mal so, wenn Sacharja das nicht aufgeschrieben hätte, hätte das ein anderer aufgeschrieben. Gott hat mit ihm geredet. Und er fühlte sich so inspiriert von dem, was er spürte, dass er das aufgeschrieben hat. Alles, was aufgeschrieben ist, hat Gott veranlasst, will ich mal dieses einfache, alles zusammenfassende Wort bringen. Gott steckt hinter diesem Text. Und es ist eigentlich ein Text, der noch in der Zukunft seine Erfüllung findet. Das zweite Kommen Christi ist hiermit angedeutet. Und seine Füße, also die des Messias, seine Füße werden stehen zu der Zeit, wenn es dann reif ist, wenn Gott es befiehlt, auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Der Ölberg liegt also östlich von Jerusalem. Was geht denn im Osten auf? Entschuldigung, was geht im Osten auf? Das Licht, die Sonne. Wir haben es also mit einem lichtinspirierten Gott zu tun und nicht mit einem die Finsternis verherrlichenden. Unser Gott ist lichtorientiert und da ist er für uns. Und deswegen ist auch hier der Begriff hin nach Osten hin. Und der Ölberg wird dort schon genannt. Für was steht Öl? Wir haben das nochmal in einem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Da geht es Öl bei der Hälfte der Frauen aus. Öl hat Samuel bekommen, um den Saul und um den David erwatten damit zu machen, zu salben. Öl ist ein synonymer Begriff für Salbung, für Gottes Gegenwart, für den Heiligen Geist. Und so hatte auch dich mit dem Auto Gottes Geist zum Öl nachgießen auf den richtigen Weg, an das richtige Ziel und zur richtigen Zeit gesandt. Gott ist auch da in einem Auto mit bei. Gott weiß um dich und um dein Auto und um die Notwendigkeit, ans Ziel zu kommen. Gott ist gegenwärtig, auch im Kleinen, im so Unscheinbaren. Aber ich will weitermachen, sonst sitzen wir noch die Stunde hier ab, die uns in der Nacht gefehlt hat. Jetzt geht's weiter, was gelesen wurde. Ich bringe das wieder. Und sie brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Dazwischen sind noch 4, 5, 6 Verse, wo Jesus 2 Jünger aussendet, geht in das Dorf davon. Wir wissen nicht, wie das heißt, ob das Dorf Bethphage war oder ein anderes, wird uns nicht, können wir spekulieren, ist nicht heiß entscheidend. Sie bringen nur die Eselin, weil genau das, was Jesus sagt, auch dort zu finden ist. Eine Eselin mit einem Füllen. Nun müssen wir uns das Füllen nicht vorstellen, letzte Woche geboren. Weil Jesus sich darauf setzt, gehe ich davon aus, es war ein ausgewachsenes Füllen, das also schon Lasten tragen konnte, das also schon von der Mutter vielleicht auch immer mitgenommen wurde, von der Eselmutter. So und so hast du dich zu verhalten, hier ist unser Chef und der spannt dich an und der macht dies und der macht das. Aber ich will davon was sagen. Die Pferde und Esel sind im Judentum unreine Tiere. Das heißt, sie dürfen nicht gegessen werden. Die Paarhufer, Ziegen, Schafe, Rinder, das sind Fleischlieferanten. Die dürfen gegessen, verinnerlicht werden. Die anderen Tiere, speziell Esel und Pferde, brauchst du auch. Die Esel brauchst du zum Handel. Du musst Waren von A nach B transportieren und Pferde werden gebraucht im Militär. Der König braucht Pferde. Deswegen sollst du den Esel, die Erstgeburt des Esels, auslösen mit einem Schaf. Und nur das Erstgeborene von der Eselin, die anderen, die dann die Jahrgänge danach kommen, das ist egal. Du sollst einmal für alle dieses Eseljunge auslösen. Und ich gehe davon aus, dass Gott weiß, dass dieses Füllen von der Eselin ausgelöst wurde. Gott ist ja nicht irgendeiner, der abgelenkt wird, sondern der sich ganz konkret um dich und mich und auch um die Situation dort kümmert. Und wenn wir nochmal zurückgehen, ich und der Vater, wir sind eins, dann hat das alles, was hier in dieser Karwoche geschieht, ganz gewiss der Vater mit dem Sohn gemeinsam erarbeitet, abgestempelt, unterschrieben und jetzt gehst du runter, 30 Jahre vorher, und dann ziehen wir das gemeinsam durch. Jesus war da ein Mensch und er wusste mit Sicherheit, was auf ihn drauf zukommt. Und trotzdem, weil er Mensch war, hat er Gefühle wie ich und du und da gehört auch Angst in dieser Welt dazu. Aber er wusste, der Weg ist zu gehen, ich gehe ihn und Vater gibt Acht und ist dabei. Er war nie allein. Der Esel ist also hier reingemacht worden, davon gehe ich ganz einfach aus. Und jetzt haben wir unseren Liedtext. Du, Tochter Zion von Sacharja, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und jetzt steht es wieder da und er reitet auf einem Esel, auf einem Füllen einer Eselin. Déjà-vu für mich damals. Frisch im Glauben. Ey, wie denn, was denn? Das steht schon 500 Jahre vorher fest. Der liebende Gott wusste um diesen Esel und das Füllen zu der Stunde, die dort zu kriegen sind. Das war für mich Wahnsinn. Das war für mich Wahnsinn. Ich habe damals wie eben Gänsehaut gekriegt, wenn man sich das überlegt. Über 500 Jahre, so ein Timing, das Gott macht mit seinem Sohn um deinetwillen, um meinetwillen. Dein König kommt. Das ist schon vorhergesagt, dass der da kommt, den Titel König hat. Und er wird dann auch noch, wir gehen weiter. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das heißt also, die sind auf dem Weg von Bethphage nach Jerusalem rein. Und ich denke mal, da geht es bergan. Jerusalem liegt ja so etwa 700 Meter hoch. Und eine sehr große Menge, also Tophmeot nicht bloß Meot, eine sehr große Menge, breitete ihre Kleider aus. Keinen roten Teppich. Nicht in Hollywood. Kein Politikerempfang, aber ein königlicher Empfang. Wenn wir das jetzt versuchen zu vergleichen, was waren denn das für eine Kleider bei ihnen? Die waren nicht mit Perwoll gewaschen, die waren durchgeschwitzt. Aber sie waren von Herzen gegeben auf den Weg. Sie waren von reinem Herzen. Komm, hier, das will ich für dich auf den Weg tun. Und das steht im zweiten Königsbuch, 900 vor Christus. Etwas drinne, was ich dann auch, ach ja, wusste ich lange nicht. Der Jehu, der dann später zum König, er sprach, so und so hat er, also Elia, ich habe die Namen dazu getragen, weil die im Umgebungstext klar werden, mit mir geredet und gesagt, so spricht der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Da nahm jeder eilends sein Kleid und legte es vor ihn hin auf die hohen Stufen und sie bliesen die Posaunen und riefen, Jehu ist König geworden. Auf die Stufen 900 vor Christus, da stand der salomonische Tempel schon, so 950 ungefähr, um 54 war die Einweihung. Ich denke, dass es hier um die Stufen zum Tempel hochgeht. Könnt ihr ja selber mal nachlesen, dann habt ihr vielleicht auch Déjà-vu. Also das mit den Kleider hinlegen, das ist nicht erst bei Jesus, das war vorher schon. Und das werden die auch gewusst haben. Und das wird ihnen auch gelehrt worden sein. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, also es war ein Pulk vor Jesus und dem Esel, auf dem er war, und auch dahinter. Die schrien, Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und ich habe viele Jahre meines Glaubenslebens gedacht, Hosianna ist sowas wie ein Karnevalruf, Kölle Alaf! Nein, Ho ist die Abkürzung in dem Wort für Jehova, also für Gott oder der Name Gottes. Und nah hinten, die letzten beiden Buchstaben, ist die Abkürzung des Wortes Anachnu, uns. Herr, rette uns. Herr, hilf uns. Sie wollten ihn ganz einfach zum militärischen Anführer machen, wollten ihm Säbel in die Hand drücken und dann gehen wir gegen die Römer vor. Sie hatten Interesse an Freiheit, an weltlicher Freiheit. Hosianna dem Sohn David, sie wussten also um seine Ahnengalerie, dass die bis David zurückverfolgbar ist. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, also im Namen Gottes. Hosianna, Gott in der Höhe. Und das finden wir auch im Psalm 118. Muss ich jetzt mal gucken, wann ist der etwa geschrieben worden? Nee, habe ich nicht rausgefunden. Und da steht dieses auch drin, O Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen. Da kommt auch dieses Hosianna drin vor. Ist also nicht eine Worterfindung, die erst beim Einzug in Jerusalem die Masse geprägt hat. Das wurde schon vorher geprägt. Der da kommt im Namen des Herrn. Der da kommt in dem Namen des Herrn. Sie haben das gelernt. Es war ihnen verinnerlicht worden. Da hatten die ein Déjà-vu. Und ich dann immer wieder beim Rückwärtslesen. Wahnsinn, denke ich, so viele Jahrhunderte vorher. Psalm 118 ist ja ein Wahnsinn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Jesus ist vom Haus des Herrn. Und es steht auch nochmal im 2. Samuelbuch, Kapitel 14, Vers 4, aber recht verwaschen. Und als die Frau aus Tekoa zum König kam, fiel sie auf vor ihm auf ihr Antlitz zur Erde, huldigte ihm und sprach, Hilf, o König. Sie hat nicht Hilf, o Herr, Hilf, o Gott, sondern das ist das Innere, was in Jeschua, diese Schur, ist dort mit drin. Jeschua heißt ja Jesus auf Hebräisch. Das ist ja sein eigentlicher Name. Dieses Schua ist dort mit drin, von der Frau aus Tekoa, Hilf König. Also dieser Hilfeschrei, der ist schon recht alt. Und sie haben immer noch das Bedürfnis, sie brauchen Hilfe. Jetzt weiter in unserem Text. Und als er, also Jesus, in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist denn der? Was stellen wir fest? Die aus der Umgebung, der ländlichen Umgebung, aus denen vom Dorf Betphage, die haben ihn bejubelt, die haben ihn pushen wollen, komm, sei unser König, befreie uns, hilf uns, rette uns. Und die in der Stadt Jerusalem, ja, und wer ist der? Und da sehen wir etwas, was Sacharja auch aufgeschrieben hat. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander. Das ist mit in der Prophetie, wenn das zweite Kommen Christi ist. Aber mich hat das Wort spalten so sehr inspiriert. Nur dieses Wort. Die Bevölkerung spaltet sich hier auch. Die ländliche Bevölkerung möchte etwas von diesem Jeschua erwarten und wollen ihn pushen. Und die Jerusalemer Bevölkerung, ja, und wer ist der schon? Also da kommen schon zwei Meinungen, verschieden ausgerichtet. Deswegen habe ich das mit dem nur wegen des Wortes spalten mal aufgeschrieben. Das war dann für mich ein Déjà-vu. Die Menge, und das sind wieder die, die mit ihm nach Jerusalem hochgezogen sind, die alle oben ohne waren, weil die Kleider dort auf dem Weg gelegen hatten. Das ist doch Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Ja, ihr Jerusalemer, habt ihr denn das nicht mitbekommen? Habt ihr gepennt die 3 Jahre? Habt ihr nie gefragt, wer ist der? Der war doch schon öfter hier. Wahrscheinlich nicht. Wir wissen es nicht. Jedenfalls ist die Erklärung der Menge an den Jerusalemern gegeben worden. Das ist Jesus. Und hier kommt das zweite Ding, er ist der Prophet aus Nazareth. Vorher war das mit dem König. O König, hilf! Da hat er den Titel König bekommen. Hier wird er mit Prophet betitelt. Und dann gibt es noch ein drittes Wort. Jesus ist König, Priester und Prophet. Was ist die Aufgabe eines Priesters? Das Versöhnen des Menschen mit Gott. Der Priester hat das geopferte Tier geschlachtet und mit dem blutigen Sterben dieses Opfertieres wurde, ich sag mal, der Sünder schuldfrei gesprochen. Das war das, was die Aufgabe eines Priesters war. Immer die Versöhnung von Gott zum Menschen. Und das kommt ja noch. Das macht ja Jesus noch, diesen priesterlichen Dienst. Wir feiern Palmsonntag. Im Judentum war das der erste Arbeitstag in der Woche. Schabbat und dann kommt der erste Tag und das ist der Tag, an dem wir dieses Erlebnis aufgeschrieben bekommen haben. Und 4 Tage später verlässt er dann Jerusalem mit einem Kreuz auf dem Rücken. Er geht nur noch einmal kurz in den Garten Gethsemane, wenn wir von kurz reden, um intensiv seinem Vater dort zu begegnen. Und da habe ich mir auch so Gedanken gemacht, warum kann er das nicht in Jerusalem? Jetzt will ich meine Fantasie nicht sagen, die dürft ihr alle selber haben. Die Jerusalemer schrien, wer ist der? Kennen wir nicht. Wollte er weg von dort? Ich weiß es nicht. Ich lasse das einfach offen. Aber er verlässt die Stadt mit einem Kreuz auf dem Rücken und wird hier als Prophet im Vers 11 gegeben. Ja, jetzt sind wir schon so gut wie am Ende. Das war doch auch der Anfang, wie Gott sagt, ich bin der Herr und außer mir ist kein Retter. Und Jesus sagt, 700 Jahre später, ich und der Vater, wir sind eins. ganz großes Ego, das größte Ego, das das Universum kennt. Ich und Gott der Vater, wir sind eins, wie unsere gefalteten Hände beim Beten, ineinander verschlungen, einer für den anderen, einer mit dem anderen. Und das ist das Wichtigste, das ich mitgenommen habe bei diesem ganzen Déjà-vu-Gedanken. Gott und sein Sohn sind für mich eins. Da ist das einzige Unterschied ist, dass die Menschen vor 2000 Jahren Jesus leibhaftig gesehen haben. Das Defizit habe ich. Aber ich darf glauben, ich darf vertrauen, was aufgeschrieben ist. Und das ist mir so wichtig. Wenn ich da an meine Vergangenheit aus den neuen Bundesländern, wie wir sie jetzt nennen, an was haben die alles geglaubt, an was haben die alles vertraut. Jedes Schriftstück, was von Moskau kam, war nur die Wahrheit. Vergesst, hier ist die Wahrheit. In der Schrift der Bibel ist die Wahrheit, die für Ewigkeit zählt und Gültigkeit hat. Und ich will euch einfach ermutigen, macht doch auch mal dieses Kreuz und Querlesen. Das ist sowas von interessant für mich. Wenn ihr so eine Bibel habt, ich gehe mal davon aus, viele Bibeln haben ja diese Anmerkungstexte im Alten Testament. Dann schlagt mal auf, dann seht mal selber nach, was dort für euch inspirierend drin ist. Ich habe eine Bibel, da steht das dann immer gleich unter dem Vers drunter. Meine Frau hat eine Bibel, da steht das unten auf der ganzen Seite. Alles kleingedruckt, siehe da, siehe da, siehe da, siehe da. Und das ist so wichtig, diese kleingeschriebenen, hinweisenden Textinformationen. Das hat mir so viel gebracht, so viel Déjà-vu. Und damit will ich einfach schließen und euch auch immer wieder ein Déjà-vu im Namen unseres Dreieinen Gottes wünschen. Amen.